Was ist das zentrale Klimaschutzinstrument der Europäischen Union?
Das ist der europäische Emissionshandel.
Würde ich auch sagen. Kannst du den erklären?
Nein, ich kann die Kernidee erklären. Wir machen schmutzige Technologien teurer, indem wir darauf einen CO2-Preis setzen, und dann sollen grüne Technologien mittelfristig günstiger werden und sich durchsetzen. Und dann wird es aber irgendwann relativ schnell kompliziert, weil es gibt ein ETS, es gibt ein ETS2, es gibt CO2-Zertifikate, es gibt eine Marktstabilitätsreserve. Das ist dann so spätestens der Punkt, wo ich aussteige.
Ja, es ist irgendwie lustig, weil Ökonomen oder der klassischen Volkswirtschaftslehrer sagt man immer, es ist doch ganz einfach, das können wir über den Markt regeln. Aber man muss es dann doch eben...
Der Markt ist kompliziert.
Man muss es halt sehr gut aufsetzen, damit es dann auch funktioniert. Und da gab es auch beim europäischen Emissionshandelssystem, das ist sozusagen das lange Wort für ETS, gab es da am Anfang große Probleme, weil dann der Preis viel zu gering war. Und deshalb wurde eine Marktstabilitätsreserve eingeführt. Also das erklären wir bestimmt auch gleich nochmal.
Es erinnert mich alles so ein bisschen an die Finanzkrise, wo es auch auf einmal solche Mechanismen und Reserven und sowas alles gab.
Ja, stimmt. Da müsste ich jetzt gleich mal gucken, was genau die Parallelen sind, bevor wir irgendwie Quatsch erzählen. Aber kurz gesagt kann man sagen, dass der ETS erstmal nur für Energie und die Industrie in Kraft getreten ist. Und der ETS2, der ist dann eher fürs private Leben auch, weil er fürs Tanken und auch beim Heizen, also bei Gebäuden, dann eine Rolle spielt. Der kommt aber.
Der wurde verschoben.
Der wurde verschoben, genau. Das ist jetzt auch, der Beschluss ist gar nicht so alt. Und auch darum gab es natürlich große Aufregung. Aber wir freuen uns jetzt, dass wir mit demjenigen sprechen können, der sich damit sehr, sehr gut auskennt, und sagen erstmal hallo und herzlich willkommen im Klimalabor, Peter Liese.
Hallo, ich freue mich.
Er vertritt seit 1994, das Jahr, in dem Brasilien die Fußballweltmeisterschaft gewonnen hat, das nur am Rande, die Region
4 Jahre nach Deutschland, wenn ich das, also
wenn wir schon mal dabei sind, die Region Südwestfalen im Europäischen Parlament. Er ist Koordinator, also Sprecher der EVP-Fraktion, also der Christdemokraten, ich glaube, das kann man immer noch mal für Deutschland übersetzen, im Ausschuss für Umwelt, Klima und Lebensmittelsicherheit.
Ganz genau. Bevor es losgeht, sage auch ich hallo und herzlich willkommen im Klimalabor. Für unsere Hörerinnen und Hörer wie immer der Hinweis: Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann schreibt Clara und mir gerne eine E-Mail an klimalabor@ntv.de. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, bewertet den Podcast gerne bei Apple Podcasts oder Spotify. Dankeschön.
Herr Liese, es war zwar nicht 1994, aber es ist schon eine ganze Weile her, dass Sie auch bei uns hier im Klimalabor schon mal waren. Damals war Joe Biden noch Präsident in Washington D.C. Und er galt so ein bisschen als der neue Klimakrösus, hatten wir damals gesagt, weil er den Inflation Reduction Act, vielleicht erinnern sich noch einige, eingeführt hatte, der eben insbesondere erneuerbare Technologien und grüne Technologien fördern sollte, eingeführt hat. Sie haben damals schon gesagt, naja, gut, dass Donald Trump nicht mehr US-Präsident ist, aber Klimakrösus würde ich trotzdem nicht sagen. Jetzt haben sich die Zeiten ziemlich geändert. Wie schätzen Sie das ein? Haben Sie die USA aufgegeben, was den Klimaschutz angeht?
Nein. Es ist schrecklich, dass Donald Trump ausgestiegen ist aus dem Pariser Klimaschutzabkommen, und er macht ja sogar aktive Anti-Klimapolitik. Also das ist ziemlich schlimm. Aber aufgrund vieler Entwicklungen, der Krieg ist ja nur das Tüpfelchen auf dem i, verliert er ja an Zustimmung. Deswegen habe ich schon die Hoffnung, dass schon bei den Midterm-Elections die Demokraten gewinnen und dass wir dann spätestens in 2,5 Jahren einen US-Präsidenten haben, der das Thema Klima wieder ernst nimmt. Und das Gute ist ja, dass niemand Donald Trump gefolgt ist. Also kein anderer Staat der Welt hat das Pariser Klimaschutzabkommen verlassen. Wir haben manchmal den Eindruck, wir in Deutschland oder wir in Europa sind die Einzigen, die Klimaschutz machen. Aber im Grunde ist Trump der Einzige, der so radikal Nein zum Klimaschutz sagt. Das hat auch mit dem Handelsabkommen Mercosur zu tun und mit den anderen Handelsabkommen, die die EU trifft, weil wir immer sagen, wer mit uns Handelsabkommen machen will, der muss auch den Klimaschutz respektieren und darf nicht bei Paris aussteigen.
Also das ein unglaublicher Hebel. Einmal noch mal kurz bei den USA geblieben. Wenn man da schaut, da ging es ja bei dem Inflation Reduction Act nicht nur darum, grüne Technologien zu fördern, sondern auch ein bisschen etwas China entgegenzusetzen, die ja bei diesen Technologien schon damals, muss man sagen, sehr weit voraus waren. Und diese Lücke wird natürlich jetzt immer größer. Muss man da nicht Sorge haben, dass China dann irgendwann so weit davonzieht, dass es ein Problem wird, in grüne Technologien zu investieren, weil es immer automatisch auch bedeutet, sich von China abhängig zu machen?
Also wir müssen aufpassen, dass wir uns von China nicht zu sehr abhängig machen. Wir haben im Moment eine starke Abhängigkeit von den fossilen Brennstoffen. Und das merkt man ja in diesen Wochen wieder ganz extrem, wie sehr wir davon abhängig sind, was auf der Welt passiert. Und diese Abhängigkeit müssen wir reduzieren. Und deswegen ist es richtig, in erneuerbare Energien, in Energieeffizienz zu investieren. Aber dabei müssen wir eben auch aufpassen, dass wir in Europa nicht eine alte Abhängigkeit durch eine neue ersetzen. Das heißt, selber unsere Industrie stärken, Bürokratie, andere Hindernisse abschaffen und bei strategischen Entscheidungen auch tatsächlich europäische Investitionen bevorzugen. Und da muss ein kluger Mix auf den Tisch, damit wir eben nicht zu abhängig von China werden. Aber auch zu China, man sollte nicht den Eindruck haben, dass da alles Gold ist, was glänzt. Obwohl sie sehr viel investieren, haben sie höhere Pro-Kopf-Emissionen als die EU und sogar höhere Pro-Kopf-Emissionen als Deutschland. Wir sind immer noch über dem EU-Durchschnitt und sogar höhere Pro-Kopf-Emissionen als Polen. Also China ist noch lange nicht der Vorzeigestaat, was Klimaschutz angeht. Da haben wir schon noch was zu bieten. Wir haben auch mehr Patente in diesem Bereich als jede andere Region der Welt. Wir müssen jetzt nur was draus machen.
Wenn man sich die öffentliche Stimmung anschaut, kriegt man aber, glaube ich, derzeit nicht den Eindruck, dass es in Europa so super läuft, wie es bei Ihnen gerade klang. Da ist ja eher der Eindruck, wir sind auch mit dem ETS, mit dem Emissionshandel eingestiegen. Da gibt es ja Forderungen aus, Sie haben Polen angesprochen, aus Italien, aus der Industrie, dass man den zumindest mal reformieren muss, dass man ihn eventuell sogar aussetzen sollte. Manchmal wird sogar gefordert, wir sollten den eigentlich abschaffen, weil er dafür sorgt, dass wir im Vergleich mit den USA und China nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Haben wir da in Europa tatsächlich, Sie hatten einen klugen Mix angesprochen, einen klugen Mix gefunden oder haben wir uns das Leben eigentlich nur selbst schwer gemacht?
Also generell will ich überhaupt nicht sagen, dass wir nichts ändern müssen. Ich habe ja angesprochen, weniger Bürokratie, Investitionsblockaden lösen. Also wir können das schaffen, aber wir sind noch nicht da, dass wir alle Voraussetzungen haben. Das gilt generell. Zum Emissionshandel gilt aus meiner Sicht zweierlei. Es gibt zwei Sprüche, an denen ich das immer deutlich mache. Erstens, was ich nicht erklären kann, das laste ich Europa an. Unsere Industrie hat riesige Probleme. Das gilt für die Autoindustrie, das gilt für die chemische Industrie, für die Stahlindustrie. Und wenn man mal wirklich mit den Leuten Tacheles redet und sagt, woher stammen die Probleme, dann weiß man, dass es vielschichtig ist. Beispielsweise die Überkapazitäten in China sind ein Riesenproblem, die drängen auf den europäischen Markt. In China kann praktisch ein Chemieunternehmen nicht pleite gehen, weil der Staat das alles auffängt. Das macht auf dem Weltmarkt und damit auch in Europa riesige Probleme. Die chemische Industrie hat zu lange an russisches Gas geglaubt und die Warnungen, die dort auch zum Beispiel aus Europa kamen, nicht ernst genommen. Wir haben viele, viele andere Probleme, auch sicher eigene Fehler. Und jetzt wird suggeriert, wenn wir doch den europäischen Emissionshandel nicht hätten, dann hätten wir kein Problem. Die anderen Probleme wären nicht weg, aber wir würden in die Welt ein fatales Zeichen setzen. Wenn wir das, ich sage, das ist das erfolgreichste Klimaschutzinstrument weltweit. Wir haben es geschafft, seit 2005 50% der Reduktion zu schaffen, also die Hälfte der Emissionen. Wir haben alleine durch den Emissionshandel 100 Milliarden Kubikmeter Gas eingespart seit 2005. Das ist so viel, wie Deutschland jedes Jahr verbraucht. Wo wären wir, wenn wir das jetzt noch obendrauf irgendwie hätten? Also das ist ein sehr erfolgreiches Instrument. Wenn wir das schrotten, dann würden wir dem weltweiten Klimaschutz den Stecker ziehen. So, und deswegen ist es unverantwortlich und es würde auch nicht die anderen Probleme lösen. Gleichzeitig bin ich aber auch der Meinung, der Emissionshandel muss reformiert werden. Wir haben im Moment ein System, das extrem ambitioniert ist, sogar ambitionierter, als es sein muss, um die Klimaziele zu erreichen. Das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Erstens hatten wir im Europäischen Parlament in der letzten Periode eine Mehrheit, wo ich auch nicht so konnte, wie ich wollte, obwohl ich der federführende Verhandlungsführer war. Mein Gesetzentwurf ist in den ersten Anlauf gescheitert. Weil,
wenn er angenommen worden wäre, dann hätten wir die Probleme heute nicht.
Dann wäre das Emissionshandelssystem jetzt schon moderater, als es ist. Der zweite Punkt ist aber auch, dass wir innerhalb der Dekade, also zwischen 2020 und 2030, das Ziel erhöht haben. Wir waren alle darauf eingestellt, 20%, 30%, 40% Reduktion zu erreichen. Dann kam der Green Deal und wir haben mal eben zwischendurch 15% oben drauf gelegt. Und das heißt, dass wir im Moment in einer Phase sind bis 2030, wo es sehr ambitioniert zugeht. Mhm. Und an der Stelle muss man nachbessern. Und das war auch immer so gemeint, dass wir dass wir vor 2030 nochmal eine Reform machen. Und dann gibt es viele andere Punkte, wo ich seinerzeit schon gesagt habe, wir müssen das einfacher machen, mehr Möglichkeiten für die Industrie, zum Beispiel die sogenannten technischen Senken. Also wenn eine Firma CO2 aus der Atmosphäre entnimmt und das unterirdisch speichert, dann muss das doch im Emissionshandel anerkannt werden. Da waren damals alle dagegen. Also es gibt Reformbedarf. CCS. Und ich bin sehr dafür, dass wir jetzt schnell Reformen durchführen. Aber ich bin sehr dagegen, dass wir den Emissionshandel schrotten.
Aber diese ganzen zusätzlichen Bemühungen oder die Ambitionen, die Sie gerade noch mal gesagt haben und dass man gesagt hat, man möchte es eigentlich noch ein bisschen schneller und stärker reduzieren, die rühren ja daher, dass man auch festgestellt hat, dass das große Ziel, nämlich das Pariser Klimaschutzabkommen, die 1,5 Grad oder zumindest gut unter 2 Grad Erwärmung, dass die eben so nicht erreichbar sind und dass es da auch mehr Anstrengungen auch aus Europa braucht, auch um den Rest der Welt mitzuziehen. Sie haben ja eigentlich eben schon gut beschrieben, dass es das braucht aus Europa heraus und welcher Hebel das auch ist für weltweite Klimaschutzbemühungen. Insofern finde ich, widerspricht sich das ein bisschen, wenn man einerseits sagt, ja, wir wollen das Ganze, das ist das erfolgreichste Instrument, damit kriegen wir es am besten, am effizientesten, am gerechtesten reduziert, die Emissionen. Und gleichzeitig sagen sie, ja, wir müssen aber trotzdem das Ganze, am Ende geht es ja schon darum, dieses Instrument aufzuweichen. Sie haben jetzt gesagt, mehr Flexibilitäten, aber es heißt am Ende, es gibt mehr freie Allokation. Das ist jetzt schon wieder so ein schwieriger Begriff, aber im Endeffekt soll es quasi mehr Möglichkeiten geben, umsonst CO2 auszustoßen. Also am Ende, das Lied steht ja dann schon, die Unternehmen, die Industrie darf mehr emittieren als in dem aktuell, wie Sie sagen, strengeren Emissionshandelssystem vorgesehen. Das widerspricht sich doch, oder?
Also es gibt einen schönen Spruch bei Handwerkern, wenn sie eine Schraube zu fest anziehen, bricht sie, nach fest kommt ab. So, und diese Beschleunigung des Klimaschutzes, die wir in der letzten Legislaturperiode des Europäischen Parlaments durchgeführt haben, ich gebe offen zu, ich hatte ein Grummeln immer dabei. Ich habe gedacht, ob das mal gut geht. Ich war immer Klimaschützer, habe mich immer für den ETS eingesetzt. Aber als Ursula von der Leyen mich anrief und sagte, wir machen jetzt nicht nur 50%, sondern 55%, da habe ich gezuckt.
Und das war zu ambitioniert.
Da habe ich schon die Frage gestellt, wie kriegen wir das hin? Müssen wir dann nicht auch Instrumente nutzen, zum Beispiel Zertifikate aus Drittstaaten anerkennen, all das, was jetzt auf den Tisch kommt, richtigerweise. Und ich bin erstmal immer ein loyaler Politiker. Wenn ich nicht ganz starke Gründe habe, widerspreche ich unserer Führung weder in Brüssel noch in Berlin offen. Aber intern habe ich schon gesagt, wir gehen jetzt hier sehr weit und lasst uns aufpassen. Und dann kommt ja noch hinzu, dass wir in den letzten 3-4 Jahren leider erleben mussten, dass viele Pläne, gute Pläne zur Dekarbonisierung, zur Klimaneutralität der Industrie erstmal in Stocken gekommen sind. Also ich begleite zum Beispiel Zementindustrie, Kalkindustrie, konkrete Projekte, die sagen, wir machen jetzt klimaneutral unsere Produkte. Aber die haben ja auch gesagt, Herr Liese, was wir hier gerade machen, ist in Deutschland illegal. Wir haben 4 Jahre lang diskutiert, ob die Lagerung von CO2 und der Transport von CO2 in andere Länder überhaupt erlaubt wird. Die Ampel hat darüber sehr viel gesprochen, ist nicht gemacht. Die neue Bundesregierung hat es jetzt gemacht, aber wir haben halt 4 Jahre verloren. Und dann sagen mir die Unternehmen natürlich, wie sollen wir jetzt klimaneutral werden, wenn das unsere einzige Möglichkeit ist. Zement und Kalk kann man nur mit CCS, also mit Abspaltung und Lagerung von CO2, klimaneutral machen. Und dann kommt dazu, dass der Wasserstoff nicht verfügbar ist, dass die Erneuerbaren nicht in dem Maße verfügbar sind. So, und dann muss man doch realistisch sein und sagen, wenn die einzige Alternative ist, zu emittieren, ist das Land zu verlassen und woanders die Industrie aufzubauen, dann müssen wir klug handeln. Und deswegen bin ich der Meinung, wenn wir den ETS erhalten wollen, müssen wir flexibler sein, weil bestimmte Dinge sich nicht so entwickelt haben, wie ich mir das auch gewünscht hätte und wie es eigentlich gut wäre. Aber man kann es nicht erzwingen, wenn einfach die Voraussetzungen nicht stimmen.
Und diese Entwicklung, hat die deswegen nicht stattgefunden, weil die Ampel zwischenzeitlich regiert hat oder weil es dann eben doch eine große Energiekrise gab, die alles durcheinander gebracht hat so ein bisschen? Weil es gab ja diese Aufbruchstimmung auch in Deutschland.
Ja. Also es hat sicherlich verschiedene Gründe. Ich bin nicht jemand, der alles bei der Ampel ablegt. Also Gott sei Dank, nein, ich finde, ich habe Gott sei Dank die Freiheit, auch mal über die Parteigrenzen hinwegzuschauen.
Das erlebt man selten.
Aber bei CCS habe ich schon sehr gelitten. Ich habe damals mit dem Staatssekretär Sven Giegold immer mal wieder gesprochen. Der sagte, Robert Habeck und ich sind dafür, dass wir das sofort beschließen, aber wir müssen den Grünen Parteitag abwarten. Dann hat der Grüne Parteitag das beschlossen und dann hat es trotzdem noch lange gedauert. Dann gab es ein fertiges Gesetz von Robert Habeck. Darüber ist die Ampel gescheitert. Zeitlich.
Dann nicht wegen dieses Themas.
Des Gesetzes, aber in dem Zeitraum, als das Gesetz dann endlich fertig war, dann hat die CDU-CSU-Bundestagsfraktion gesagt, dieses Thema ist uns so wichtig, dass die Industrie diese Technik nutzen kann. Wir stimmen dem Robert-Habeck-Gesetz zu. Da haben die Verhandlungsführer von Grünen und SPD gesagt, nee, Robert ist da zu weit gegangen, wir können das nicht mittragen. So, und da habe ich mich schon wirklich geärgert, weil wenn die Industrie Gewehr bei Fuß steht, wir haben sogar Geld aus dem Europäischen Innovationsfonds in diese Projekte. Das Geld war da, die konnten anfangen und dann ist es trotzdem erst ein Jahr später, nachdem die GroKo dann oder die schwarz-rote Koalition die Regierung übernommen hat, dann ist es erst gesetzeskräftig geworden. Und jetzt müssen immer noch die Länder Entscheidungen treffen. Mhm. Also das war schon ein Thema der Ampel. Auch das Thema Heizungsgesetz, die Akzeptanz für die Energiewende hat darunter gelitten. Aber es waren eben auch andere Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass es schwieriger wird, auch in Europa. Es ist bis heute nicht möglich, den günstigen erneuerbaren Strom von Spanien und Portugal nach Deutschland zu bringen, weil die Franzosen nicht erlauben, diese sogenannten Interkonnektoren, die Stromleitungen zu bauen. Also da sind schon viele Dinge, die nicht so gut laufen, wie sie laufen müssten, um wirklich erfolgreich klimaneutral zu werden.
Und jetzt muss man doch schon auch sagen, okay, CCS ist aber nach wie vor eine Zukunftstechnologie. Ja, es gibt ein paar wenige Projekte, wo das schon funktioniert. In Norwegen, glaube ich, auch beim Thema Zement. Aber es ist nach wie vor etwas, das ist ja Zukunftsmusik und auch ein sehr, sehr kleiner Bereich der Emissionen, für den das sinnvoll wäre. Und die Sorge war ja immer, dass es im Endeffekt dazu führt, dass man dann eben länger Gaskraftwerke laufen lässt, weil man dann einen anderen Weg gefunden hat. Und leider ist CCS ja auch sehr, sehr teuer nach wie vor. Ich habe eben noch mit dem Fraunhofer-Institut gesprochen. Die haben gesagt, CCS lohnt sich eigentlich erst bei einem CO2-Preis von 200 Euro pro Tonne. Dann wird das Ganze wirtschaftlich rentabel. Im Moment sind wir, glaube ich, bei 70 Euro. Und wenn der ETS-Handel jetzt abgeschwächt wird, dann macht das ja CCS nur noch unattraktiver im Grunde, weil es sich dann noch weniger lohnt, wirklich CO2 abzuscheiden. Ich verstehe die Idee, das zu erlauben, dass das dann möglich ist und überhaupt die Grundlage dafür zu schaffen. Nur an dem Kern, finde ich, sind wir jetzt ein bisschen dran vorbeigegangen. Wenn Sie sagen, es braucht den Realismus, unsere Industrie ist noch nicht so weit, dann gibt man aber eigentlich schon auch das große Klimaziel auf, oder?
Ja, also ich gehöre überhaupt nicht zu denjenigen, die sagen, die Europäische Union und Deutschland brauchen nichts zu machen, weil wir ja die Welt alleine nicht retten können. Ich sage immer umgekehrt, wir können alleine dem weltweiten Klimaschutz den Stecker ziehen, wenn wir jetzt sagen, das war alles nichts. Friedrich Merz hat damals gesagt, wir haben zwar nur 2% der Emissionen, aber wir sind auch nur 1% der Bevölkerung. Daraus erwächst schon alleine eine
Verantwortung.
Ja. Und wir können 20% der Lösung sein. So, und bei diesen 20% der Lösung, da kommt es eben drauf an, dass wir es wirklich hinkriegen. Dass wir es hinkriegen mit den Menschen, mit der Industrie. Und wenn wir jetzt da nicht aufpassen und große Teile der Industrie in Deutschland und Europa sagen, weil wir es nicht schaffen, es umzusetzen in Deutschland und Europa, investieren wir lieber woanders, dann sind wir eben kein Vorbild für den Rest der Welt. Mhm. So, und deswegen ist es eine sehr schwierige Abwägung. Wir sind mit unseren Klimazielen, zum Beispiel die 90% für 2040. Und dabei 5% Anrechnung von Projekten außerhalb Europas sind wir immer noch weltweit ganz weit vorne. Wir müssen sehr lange auf dem Globus suchen. Großbritannien vielleicht, Norwegen vielleicht, aber ansonsten finden Sie kaum ein Land, das überhaupt nur Ziele hat, die in die Nähe kommen. Also, dass wir unsere Vorreiterrolle verspielen, wenn wir ein bisschen realistischer sind und Dinge einfach berücksichtigen, die auch notwendig sind und logisch sind. Also wir werden kein Prozent am Klimaziel verändern, wenn wir sagen, wer negative Emissionen produziert, wer also CO2 aus der Atmosphäre entnimmt, kriegt dafür einen Bonus im ETS. Das schadet dem Klima nicht, das ist nur eine zusätzliche technische Option. Und ich finde, das sollten wir jedenfalls tun. Das Ziel muss erhalten bleiben, aber nach fest kommt ab. Wenn wir es übertreiben, dann sind wir eben auch kein Vorbild.
Aber nochmal kurz nur dazu, die freien Allokationen, die schaden ja dem Klima schon, weil sie einfach im Grunde erlauben, mehr CO2 auszustoßen. Da sagen Sie einfach, das muss man in Kauf nehmen.
Die freien Allokationen...
Das sind zusätzliche Zertifikate für die Unternehmen.
Genau. Keine zusätzlichen. Da muss man jetzt sehr gut unterscheiden. Die Menge der Zertifikate ist das eine. Die kann man schneller reduzieren.
Es gibt jedes reduzieren. Jahr eine begrenzte Zahl an Zertifikaten. Es
gibt jedes Jahr eine begrenzte Menge, die nimmt auch jedes Jahr ab. Die Frage ist, wie schnell sie abnimmt. Also wir haben eine Diskussion um die Frage, wie viel darf man insgesamt in Europa in diesen Sektoren noch emittieren. Und die zweite Frage ist, muss ein Unternehmen, um diese Zertifikate zu bekommen, Geld bezahlen, muss das Unternehmen die ersteigern oder bekommt sie die Zertifikate kostenlos? Der Deckel bleibt. Es ist eine Frage, wie die Kosten verteilt werden. Wenn man sie kaufen muss, ist die Kostenbelastung im Unternehmen. Und wir haben bei der Einführung des Emissionshandels gesagt, weil es einen internationalen Wettbewerb gibt, müssen wir die Unternehmen, die auf dem neuesten Stand der Technik sind, die also sehr effizient produzieren, schützen vor unlauterer Konkurrenz und deswegen kriegen die kostenlosen Zertifikate. Der Deckel bleibt gleich. Die Frage ist, wie viel nimmt der Staat ein? Und die Auktionierung führt dazu, dass der Staat viel Geld einnimmt, was er auch sinnvoll für den Klimaschutz einsetzen kann und muss. Das ist übrigens das größte Problem, dass in Europa, in Deutschland läuft es relativ gut, aber in Europa viele Staaten das Geld komplett zweckentfremden, bei der Industrie fast nichts ankommt. Aber die kostenlosen Zertifikate führen alleine nicht dazu, dass mehr emittiert wird. Das ist eine Frage der Verteilung. Deswegen muss man das immer schön unterscheiden.
Und jetzt wurde der Kompromiss, der, glaube ich, vorgestellt wurde Anfang April, der sieht jetzt so aus, dass die Zahl der Zertifikate langsamer sinkt. Habe ich das richtig verstanden, oder?
Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es nicht zu kompliziert mache. Es gibt eine ganze Menge Stellschrauben im Emissionshandel, wie wir die Ambitionen erhöhen können, wie wir die Ambitionen senken können. Und ein paar von diesen Stellschrauben sind sogar neutral für den Klimaschutz, eröffnen aber neue Optionen für die Wirtschaft. Das, was in der Woche vor Ostern vorgestellt wurde, bezieht sich auf die Marktstabilitätsreserve.
Das schöne Wort.
Das ist ein System, was wir eingeführt haben in Europa, als der Preis extrem niedrig war. Es gab so vor 15 Jahren mal die Situation, dass wir zwar einen Emissionshandel hatten, aber praktisch der Preis bei null war oder zwischen 5 und 0 Euro schwankte. Und da hat man gesagt, dann funktioniert das System ja nicht, keiner hat Anreize. Das lag übrigens daran, dass am Anfang viel zu viele Zertifikate auf dem Markt waren. Die Unternehmen haben mehr Zertifikate bekommen, als sie eigentlich gebraucht haben. Sie haben am Emissionshandel verdient, auch wenn sie überhaupt nichts für den Klimaschutz gemacht haben.
Da hat das nicht wehgetan.
Und da hat man gesagt, wir wollen jetzt den Preis stabilisieren. Und deswegen nehmen wir Zertifikate raus. Und jetzt haben wir das Problem.
Und die wurden dann in diese Reserve geschickt.
Die kommen in die Reserve und die werden auch irgendwann gelöscht, wenn in der Reserve zu viele Zertifikate
aber
sind.
Aber das ist tatsächlich so eine Reserve, falls die wirtschaftliche Lage schwieriger wird, kann man sie wieder rausholen und den Unternehmen zuteilen wieder. Ja.
Und das Problem war, es wurden sogar jetzt immer Zertifikate gelöscht, weil man gesagt hat, die brauchen wir nicht und der Preis soll schön hoch sein. So.
Ja, und weil man gesagt hat, sonst haben sich ja die zusätzlichen Bemühungen, wie zum Beispiel der Kohleausstieg, gar nicht gelohnt. Also weil sonst tauchen die Zertifikate einfach wieder auf dem Markt und dann kann man in Polen dafür länger Kohle verbrennen. Ja. Das war ja in Deutschland eine große Diskussion.
Das war eine Diskussion in Deutschland, wo ich auch sehr dafür war, diese entsprechenden Zertifikate tatsächlich zu löschen. Aber was jetzt in Europa ansteht, ist nochmal was anderes. Dass man generell überhaupt alle Zertifikate löscht, die über eine gewisse Schwelle gehen. Und da wir leider befürchten müssen, also ganz Hardcore-Klimaschützer würden sagen, ist doch super, aber wir müssen befürchten, dass der Preis sehr schnell, sehr hoch steigt, wenn die Wirtschaft wieder anspringt, weil dann alle produzieren und Zertifikate kaufen, halte ich es für klug, diese Reserve so zu stärken, dass wir eben keine Zertifikate mehr löschen, sondern sagen, dann haben wir noch einen Puffer. Dann können wir reagieren, dass die Preise nicht durch die Decke gehen. Das ist der erste Schritt einer umfassenden Reform. Der sollte meiner Ansicht nach auch schnell kommen, damit alle Beteiligten sehen, wir nehmen das ernst. Wir wollen nicht, dass die Preise durch die Decke gehen. Mhm. Das ist meiner Ansicht nach notwendig, um die Akzeptanz für dieses System zu erhalten.
Dahinter steckt ja immer so ein bisschen der Gedanke, dass langsam, also es geht ja darum, auch ein bisschen Zeit zu kaufen im Endeffekt, damit die Industrie sich umstellen kann, weil man eben sagt, wenn man es schneller macht, ist es teurer. Und den Gedanken, den müssen Sie mir nochmal erklären, gerade in der aktuellen Phase, wo wir ja lernen, es wäre besser gewesen, hätten wir uns viel schneller umgestellt, weil man ja zum Beispiel jetzt auch ganz gut sehen kann, finde ich spannend in der aktuellen Phase, dass die erneuerbaren Energien durchaus den jetzigen Energieschock schon ein bisschen abdämpfen. Also, dass wir mehr erneuerbare im Netz haben, wirkt jetzt preisdämpfend. Und hätten wir schon mehr und uns stärker gelöst, dann würden wir jetzt nicht so doll leiden unter einem Schock wie dem durch den Iran-Krieg. Das heißt, glauben Sie wirklich, dass es langfristig trotz allem, obwohl wir ja wissen, dass es wahrscheinlich nochmal einen solchen Schock geben wird oder die Wahrscheinlichkeit einfach sehr, sehr hoch ist und die Abhängigkeit, die wir dadurch haben, sehr hoch ist, trotzdem besser, langsamer Klimaschutz zu machen, sodass die Industrie sich darauf einstellen kann und nicht zu sagen, wir müssen jetzt wirklich, dieses Wort hat man schon so oft gehört, aber man kann es wahrscheinlich nicht oft genug sagen, den Turbo anzünden und jetzt wirklich Tempo geben und die Franzosen überzeugen, dass sie die Leitung von Spanien nach Deutschland eben endlich bauen, was Sie gerade ja auch erwähnt haben, wo Sie ja auch sagen, es gibt die meisten Patente, es ist einer der wenigen Wachstumstreiber von dem bisschen Wachstum, was es noch gibt in Deutschland, sind die erneuerbaren Technologien. Also der Grundgedanke, ist es wirklich günstiger, langsamer Klimaschutz zu machen?
Also zunächst mal ist ganz klar, hätten wir mit der Energiewende, mit dem Klimaschutz früher angefangen und wären wir ambitionierter vorgegangen, hätten wir jetzt ein kleineres Problem.
So vor 20 Jahren ungefähr wahrscheinlich.
Vor 30 Jahren.
Auch vor 50.
Also, bin ja mittlerweile ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich war 1995 bei der ersten Klimakonferenz überhaupt in Berlin hier. Und habe damals schon eine Veranstaltung mit Angela Merkel gemacht zum Thema Wirtschaft und Klimaschutz. Und ich glaube wirklich, es wäre viel besser, wenn wir schneller vorangegangen wären. Und ich bin auch jetzt sehr dafür, dass wir auch aus dem Grund, dass wir es uns einfach nicht mehr leisten können, solche Krisen alle 3-4 Jahre zu haben, wie wir jetzt haben, dass wir weiter Klimaschutz machen. Aber auch hier gilt der Satz von Per Steinbrück, hätte Fahrradkette. Was wir in den letzten 30 Jahren versäumt haben, können wir jetzt nicht in 3 Monaten nachholen. Und ich war wirklich bis 2019 immer jemand, der gesagt hat, wir müssen mehr machen beim Klimaschutz, wir müssen schneller machen. Aber wir haben jetzt so einen Sprung gemacht, dass wir einfach merken, dass es knirscht. Und die Kunst besteht jetzt darin, den Anreiz für Klimaschutz weiter bestehen zu lassen, aber gleichzeitig auch die Akzeptanz nicht zu verlieren. Und das ist nicht ganz einfach. Aber ich glaube, das geht. Und gerade beim Emissionshandel haben wir Instrumente, die, das geht nämlich eben auch bei der Industrie ja um Dinge, die mit der Abhängigkeit von Öl und Gas gar nicht so viel zu tun haben. Also wenn Sie Prozesse haben, etwa bei der Stahlproduktion, da wird jetzt Kohle benutzt, und in Zukunft, um klimaneutral zu werden, brauchen wir Wasserstoff. Die Kohle ist jetzt nicht der Preistreiber in der Energie, sondern das sind Öl und Gas. Das machen wir nur, weil uns der Klimaschutz wichtig ist. Und das müssen wir machen. Aber da zieht das Argument nicht, dass wir von Öl und Gas unabhängiger werden. Es ist sogar umgekehrt so. In den Bereichen, die im ETS bisher nicht geregelt sind, Wärme und Straßenverkehr, wäre es umso dringender, jetzt viel zu machen, um unabhängiger von Öl und Gas zu werden und die Industrie zu überbelasten und das andere zu vernachlässigen, wäre auch nicht klug.
Wie und ausgerechnet den ETS hat man ja jetzt aber nach hinten geschoben.
Das war ein schwerer Fehler und ich habe es auch heute Morgen noch mal im Umweltministerium gesprochen, dass das Carsten Schneider und Jochen Flassbart dem zugestimmt haben, betrübt mich sehr. Also ich fand das wirklich falsch und ich treffe auch viele Unternehmen, die sagen, um Gottes Willen, erstens haben wir in Deutschland einen CO2-Preis, das sollte auch jeder Hörer, jede Hörerin wissen, es geht nicht um Zusatzbelastung. Wenn wir ein europäisches System haben, wird es sogar günstiger.
Im Gegenteil, ja.
Aber es geht um Fairness, dass zum Beispiel Spediteure oder mittelständische Unternehmen in ganz Europa die gleichen Bedingungen haben. Und ich höre auch von Unternehmen, die mir gesagt haben, wir haben zum Beispiel eine Ladeinfrastruktur für LKWs und Busse, Wasserstofftankstelle, alles geplant, Geld investiert. Wir wissen gar nicht, ob wir das jetzt noch machen können, weil die Rahmenbedingungen nicht mehr klar sind. Also ich glaube, das war ein schwerer Fehler. Und wir müssen hier erstens Kurs halten, zweitens aber auch viel stärker den Menschen klar machen, welche Alternativen es gibt und gerade den Menschen helfen, die sich nicht leisten können. Also gezielte Hilfen für zum Beispiel Menschen, die aufs Auto angewiesen sind, die eine große Familie haben und von der Pendlerpauschale nicht profitieren, weil sie praktisch keine Steuern bezahlen. Wer viele Kinder hat und oder wenig verdient, zahlt keine Steuern.
Ja.
Dem müssen wir aber trotzdem helfen.
Wie ist es denn jetzt um die Akzeptanz dieses Kompromisses und des jetzt neu geplanten Emissionshandels in der Industrie bestellt? Weil ich hatte nochmal, der lauteste Gegner war der Evonik-Chef, Kullmann. Ich hatte nochmal die Zitate rausgesucht. Der hat im vergangenen Oktober, ich glaube, das war in der Süddeutschen Zeitung, ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, volkswirtschaftlich ist der Emissionshandel Irrsinn. Der muss eigentlich weg. Hat man den jetzt abgeholt mit dem Kompromiss, den Sie da gefunden haben in der EU?
Ja, in der EU sind wir ja noch nicht so weit.
Ja,
aber
so rum.
Ich persönlich habe mich mit Herrn Kullmann geeinigt. Und ich bin darauf sehr stolz. Also es hat ein bisschen gedauert, bis wir persönlich sprechen konnten. Das lag nicht an mir, sondern offensichtlich hat er einen sehr vollen Terminkalender. Aber viele natürlich in meiner Partei, in Nordrhein-Westfalen ist Evonik ein wichtiges Unternehmen, waren natürlich nicht glücklich, dass wir da diesen Streit hatten. Ich habe ihm ja heftig widersprochen. Und wir haben dann...
Weil das ja natürlich auch dann am Klimaschutz generell rüttelt, wenn ein Industriechef so etwas sagt.
War ich also auch wirklich sehr, sehr sauer, habe ihm auch öffentlich widersprochen. Und vor allen Dingen, weil in der CDU ja immer gilt, Leistung muss sich lohnen. Wir sagen immer, wer sich anstrengt, der darf keinen Nachteil haben. Aber diese ganze Diskussion um die Abschaffung des Emissionshandels hat zum Beispiel dazu geführt, dass Heidelberg Materials, ein großes Unternehmen aus Deutschland, das in ganz Europa klimaneutrale Zementwerke
einigen
bauen
noch
will.
Als Heidelberg Zement vielleicht bekannt.
Ja, Heidelberg Zement, sie nennen sich jetzt Heidelberg Materials. Die bauen sogar in Bulgarien ein klimaneutrales Zementwerk. Und dann ging der Aktienkurs von denen in den Keller. Da habe ich gedacht, um Gottes Willen, da haben wir was falsch gemacht. Wenn Leistung sich lohnen muss, darf man solche Unternehmen nicht bestrafen. So, und dann gab es einen guten Dialog mit Herrn Kullmann. Er hat auch offensichtlich innerhalb seiner Wirtschaftscommunity richtig Druck bekommen.
Von Heidelberg,
der
Zement und
der RWE-Chef rief mich an und sagte, Herr Liese, was passiert hier? Wir müssen den Emissionshandel retten.
Ja.
Übrigens sehr bemerkenswert. RWE war vor 20 Jahren war RWE und auch noch vor 15 Jahren der größte Gegner des Emissionshandels. Sie sind jetzt die größten Befürworter. So, und ich habe mit Herrn Kullmann ein Konzept erarbeitet. Wir haben das gemeinsam im Handelsblatt in einem Namensartikel veröffentlicht. Er bekennt sich zum Emissionshandel und ich bekenne mich dazu, dass wir Reformen brauchen. All die Dinge, die ich aufgezählt habe, wir müssen das berücksichtigen, dass es nicht so einfach ist, wie wir gedacht haben. Und was ich besonders gut finde, er bekennt sich zu den deutschen und europäischen Klimazielen. Also der Emissionshandel soll angepasst werden.
Ja.
Aber so, dass wir trotzdem in Deutschland 2045 klimaneutral werden können. Und das finde ich ein starkes Stück, dass der größte Gegner sich jetzt zu diesen Zielen bekennt.
Das freut mich natürlich, aber es wäre natürlich auch hilfreich, wenn er, nachdem er im Oktober so gepoltert hat, jetzt vielleicht noch ein Interview geben würde, wo er sagt, vielleicht bin ich da übers Ziel hinausgeschossen.
Das haben wir ganz offen besprochen und er hat gesagt, ein gemeinsamer Namensartikel ist besser. Und
sehr gut. Da kann ich mich hinter
ihm verstecken. Ich kann das nur eben empfehlen.
So sehen aber klassische Kompromisse aus.
Der Artikel ist wirklich lesenswert. Ja.
Und würden Sie sagen, Sie verspüren da auch eine besondere Verantwortung für eine konservative Partei, sei es jetzt eben die CDU oder dann eben der Verbund als EVP, für den Klimaschutz? Denn wenn man, glaube ich, so draufschaut, dann ist es natürlich schon so, dass das eher wahrgenommen wird als eine Partei, die versucht, den Klimaschutz langsamer zu machen, die auch in der Vergangenheit immer wieder gegen mehr Klimaschutz gestimmt hat. Und Sie stehen da anders, aber verspüren Sie deshalb auch eine besondere Verantwortung, so jemanden wie Herrn Kullmann von Evonik dann auch zu überzeugen und umzustimmen?
Absolut. Ich spüre diese Verantwortung. Ich will aber auch nochmal sagen, es gibt diese Diskussionen auch in der Partei, aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass sowohl in Brüssel als auch in Berlin die Spitze der CDU ganz klar steht. Ursula von der Leyen und Friedrich Merz sind für den Emissionshandel, sagen das auch immer wieder, auch wenn ich persönlich mit ihnen rede und wir uns darüber austauschen, aber auch öffentlich. Und das ist wichtig. Und ich finde es, also ich bin Klimaschützer aus Überzeugung und ich sehe die Verantwortung für die Kinder und Enkelkinder und auch für die ganze Welt. Aber ich glaube, auch parteipolitisch wäre es ein Fehler, wenn wir uns hier absolut gegen den Klimaschutz positionieren. Es gibt sogar Parteikollegen, die sagen, wenn der Eindruck nicht entstanden wäre, wir wollen den Klimaschutz rückabwickeln, hätten wir die Wahl in Baden-Württemberg gewonnen. Es ging nur um 0,5%. Hm. Es gab Diskussionen, die zumindest, ich will ja gar nicht im Detail alles kritisieren, aber es gab den Eindruck, das Thema ist uns nicht mehr wichtig. Und da hat vielleicht der ein oder andere Wähler gesagt, dann der Özdemir ist doch moderat, wählen wir den anstatt die CDU.
Und
das ist schade.
Dieser Eindruck, könnte der auch von der Wirtschaftsministerin herkommen, die ja immer wieder mal deutlicher, mal weniger deutlich auch an den Klimazielen kratzt?
Und Dinge sagt wie, wir müssen das Geschäftsmodell der Erneuerbaren runterbringen, glaube ich, was auch nicht gut ist für den Industriestandort Deutschland.
Ja, ich würde Ihnen jetzt gerne heftig widersprechen, bringe ich aber nicht übers Herz. Also ich kenne Katharina Reiche sehr lange und ich habe mich sehr gefreut, als sie vorgeschlagen wurde als Ministerin, ihr auch sofort gratuliert, weil sie ja Umweltpolitikerin war. Sie war Staatssekretärin in der Zeit von Norbert Röttgen und Peter Altmaier und ich habe gedacht, da kommt jetzt endlich mal jemand, der nicht den Streit sucht, der konstruktiv mit den Umweltpolitikern nach Lösungen sucht. Denn auch die Menschen in der Wirtschaft, die sich Sorgen machen, die wollen ja keinen Streit, die wollen ja Lösungen. So, und dass sie dann sogar dem Kanzler quasi widersprochen hat, das war nicht glücklich. Ich baue darauf, dass sich das jetzt geklärt hat und dass sie zu ihrer alten Überzeugung auch wieder zurückfindet. Klimaschutz ja, aber mit mehr Pragmatismus. Ich denke, wir brauchen eine Stimme im Wirtschaftsministerium, die den Pragmatismus auch gegenüber dem Umweltministerium deutlich macht. Aber hinter den Kulissen ist besser als öffentlich.
Pragmatismus, das führt mich noch zu einem Thema, was wir, glaube ich, nicht aussparen sollten. Das ist das Verbrenner aus oder das Aus vom Verbrenner aus. Auch da gibt es ja sehr unterschiedliche Stimmen, auch viele Unternehmen, auch aus der deutschen Automobilindustrie, die sagen, jetzt ändern sie wieder, weil sie es auch vorhin so schön gesagt haben, es muss sich irgendwie lohnen, eigentlich frühzeitig zu investieren. Jetzt werden wieder die Rahmenbedingungen geändert. Auch im neuen Koalitionspapier steht jetzt nochmal drin, dass man die Flottengrenzwerte eben verändern möchte und auch die Prämie für Elektroautos. Das ist jetzt deutsche Politik, aber wir können auch gerne bei Europa bleiben. Man merkt nur, aus der deutschen Bundesregierung kommt da ja eigentlich ein beständiges Kratzen an diesem Verbrenner aus. Können Sie uns das erklären, für wen oder was soll das im Sinne des Klimaschutzes sein?
Also beim Verbrenner aus war es so, dass ich dem nie zugestimmt habe. Auch nicht als Kompromiss, sondern wir haben als EVP und als CDU-CSU in der letzten Legislaturperiode gesagt, so geht es nicht. Wir wollen Technologieoffenheit. Und von daher sehe ich es positiv, dass der Vorschlag jetzt auf dem Tisch liegt. Und ich finde, da sind auch sehr, sehr kluge Elemente drin, die ja die Bundesregierung in ihrem Beschluss auch weiterhin unterstützt. Erstens, dass die Autoindustrie mehr Flexibilität bekommt, wenn sie klimaneutralen Stahl einsetzt. Wir haben ja das Problem, dass klimaneutraler Stahl unser Ziel ist, aber auch die Projekte stocken, auch weil die Stahlunternehmen sagen, wer kauft uns den denn ab? Mhm. Und wenn wir den größten Abnehmer die Autoindustrie motivieren, wir müssen es ja nicht machen, aber wenn sie Spielraum haben wollen, können sie es machen, dass dann sie mehr Spielraum bekommen. Wenn sie klimaneutralen Stahl nutzen, dann ist das schon etwas, was die Transformation insgesamt voranbringt. Und der zweite Punkt ist eben, der Meinung war ich immer, wenn es klimaneutrale Kraftstoffe gibt und wir technisch sicherstellen können, dass ein Auto nur die klimaneutralen Kraftstoffe tankt, dann ist das für das Klima genauso gut, als wenn wir auf Elektromobilität gehen. Und ich möchte ehrlich gesagt nicht entscheiden, dass in ganz Europa ab 2035 alle Neuwagen nur noch elektrisch fahren. Wir reden über Europa. Wir reden über die Grenze zwischen Bulgarien und der Türkei für mittelständische Unternehmer oder zwischen Polen und der Ukraine.
Wo selbst die Kaufkraft geringer ist als in Deutschland.
Ja, und wo es vielleicht nicht überall so viele Ladesäulen gibt hinter der Grenze, wie wir uns das für Deutschland wünschen. Wir haben sie ja auch noch nicht. Ich werde mir jetzt in den nächsten Wochen ein Elektroauto kaufen, aber ich möchte nicht vorschreiben, dass das alle Europäer machen müssen. Ich möchte, dass wir Klimaschutz machen mit Technologieoffenheit.
Aber ist das nicht auch ein bisschen ein Verschieben der Verantwortung? Ich finde das interessant, weil wir immer häufiger Politiker auch hier haben, die sagen, ja, ich selber habe eine Wärmepumpe und ich kaufe mir auch ein Elektroauto. Aber offensichtlich will man es nicht. Denn ja, man kann einerseits sagen, das ist die Offenheit, aber andererseits begrenzt man natürlich auch die Möglichkeiten. Denn wenn mehr Leute Elektroautos kaufen, werden sie auch günstiger für alle. Wenn man da, ich habe letztens einen Begriff gehört, fand ich ganz spannend, als Gegenbegriff vielleicht zur Technologieoffenheit, die Technologieklarheit, sich da sozusagen zu entscheiden. Denn dass es keine Ladesäulen gibt, hängt ja auch damit zusammen, dass man solche Entscheidungen hinauszögert und sich eben nicht dazu bekennt. Denn Pakistan zum Beispiel hat nicht so große Probleme, offensichtlich eine Ladeinfrastruktur aufzusetzen. Also es gibt andere Länder, in denen die Automobilität sehr gut vorankommt, die, glaube ich, ähnliche Herausforderungen haben, wenn Sie jetzt über die Türkei sprechen oder Bulgarien oder Länder, wo wir jetzt mal sagen, das wird vielleicht nicht so einfach. Das ist schon möglich. Also glauben Sie wirklich, dass diese Technologieoffenheit dem Zweck dient? Also, weil Sie haben ja sehr gut erläutert, dass Sie dafür sind, dass es auch im Straßenverkehr eine Emissionsminderung gibt. Und da sagen ja dann die Klimaexperten am Ende eigentlich alle, es wird nicht gehen ohne mehr Elektromobilität.
Alle Experten sagen das nicht. Und
es gibt schon eine große.
Ich will das einfach mal aus der Praxis betrachten. Also, wenn in Zukunft jemand entscheidet, ich möchte ein Elektroauto mit Range Extender. Und in diesen Range Extender, da mache ich mir 10 Liter klimaneutralen Kraftstoff, der möglicherweise dann sehr teuer ist.
Dann und fehlt für die Flugzeuge oder für andere Dinge.
Es gibt mittlerweile sogar Leute aus der Flugzeugbranche, die sagen, lass die Autohersteller und die Autofahrer mal diesen klimaneutralen Treibstoff erstmal tanken, damit wir überhaupt einen Business Case haben. Die Flugzeuge sagen, keiner produziert uns das, weil es keinen Markt gibt. Und den Markt gibt es natürlich durch Autos mehr als durch Flugzeuge. Also das sind Detaildiskussionen. Uns geht es darum, den Leuten nicht im Detail die Technik vorzuschreiben. Und man kann begeisterter Befürworter der Elektromobilität sein. Und das bin ich. Ich glaube an diese Technologie. Aber ein absolutes Verbot einer anderen Technologie zu machen, das ist ein anderer Schritt. Und den tun übrigens auch, ich glaube, nur ein oder zwei andere Länder auf der Welt. Also die Technologie fördern, die Ladeinfrastruktur fördern. Ganz klar, da muss mehr kommen. Da haben wir in Europa auch im Parlament fraktionsübergreifend die Meinung, dass die Mitgliedstaaten da zu wenig tun. Und wir überlegen, wie wir da nochmal stärker rangehen. Aber 100% nur Elektromobilität und kein Range Extender, kein Hybrid. Also das ist schon eine sehr dogmatische Position, die habe ich nie vertreten. Und deswegen geht es jetzt um die Details. Wir müssen das gut regeln. Wir dürfen nicht das Signal senden, Klimaneutralität ist nicht mehr das Ziel. Das sage ich auch immer in meiner Fraktion. Aber Technologieneutralität ist per se keine Abschwächung.
Und wie schließen Sie aus, dass die Menschen dabei nicht im Stich gelassen werden? Weil mein Argument zielte, ich habe es nicht gut erklärt, aber zielte eigentlich darauf ab, dass es natürlich darum geht, auch Elektromobilität zugänglicher zu machen für alle. Und das geht häufig nur eben mit der Menge auch. Und dafür braucht es manchmal diese Vorgaben. ein bisschen eine Parallelität gibt es schon auch zur Heizungsdiskussion, wo man ja weiß, okay, am Ende im Moment stehen die Mieterinnen und Mieter ein bisschen im Regen, weil dann irgendwie klar ist, sie zahlen am Ende eben die Zeche, weil sie sich die Heizung eben nicht selber aussuchen können. Bei der Elektromobilität gäbe es dann eben die Parallele, dass natürlich die Motivation, das Ganze auszubauen, mehr günstigere Elektroautos auf den Markt zu bringen, geringer ist, wenn es diese klare Vorgabe nicht gibt.
Also beim Thema Heizen will ich mal die Ampel loben. Ich finde, es war richtig zu sagen, mindestens mal den CO2-Preis, den lassen wir den Vermieter bezahlen, wenn er nicht saniert. Wenn er saniert, zahlt der Mieter. Und wenn ich in einer sanierten Wohnung einen hohen Energieverbrauch habe, dann liegt das daran, dass ich im Winter das Fenster auflasse und die Heizung trotzdem anhabe. Aber wenn es nicht saniert ist, muss halt der Vermieter auch motiviert werden. Und das war eine gute Entscheidung. Und in die Richtung muss man, glaube ich, auch insgesamt weiter überlegen. Bei der Mobilität, also Elektroautos werden günstiger, ob wir Verbrennerverbot haben oder nicht.
Da, im Moment aber vor allem dank der Chinesen.
Ja, aber ich bin sehr optimistisch. Noch dieses Jahr kommt der VW-Konzern mit 4 kleinen Elektroautos, bezahlbaren Elektroautos auf den Markt. Und dann müssen wir meiner Ansicht nach auch die Förderung da nochmal anpassen. Der Vorsitzende der christdemokratischen Arbeitnehmerschaft, Dennis Radke und ich, wir haben schon im letzten Jahr ein Papier gemacht, wo wir gesagt haben, wir wollen gezielt Menschen unterstützen, ein bezahlbares, sauberes Auto zu kaufen, die ihr Auto brauchen, um zur Arbeit zu kommen oder als Kleinunternehmer eben entsprechend ihr Auto für die Arbeit brauchen, mit einer bestimmten Einkommensgrenze. Also der Chef muss nicht sein SUV vom Arbeitnehmer finanziert bekommen, aber Kleinstunternehmer, einfache Angestellte, die eben sehr viel Belastung haben und aber wenig Steuern zahlen, die müssen wir besser unterstützen. Also ich sehe das schon so, dass wir erschwingliche Elektromobilität brauchen, aber dafür müssen wir den Verbrenner nicht verbieten.
Aber diese gestaffelte E-Auto-Förderung, wie sie ja auch schon von Carsten Schneider ins Spiel gebracht wurde, die würden Sie sagen, muss eigentlich weiter ausgebaut und
genau, da müssen wir ansetzen. Werden. Deutschland hat bisher den europäischen Klimasozialplan noch nicht umgesetzt. Das habe ich auch Jochen Flassbart noch mal gesagt, es müsste eigentlich längst passiert sein. In dieser Situation, wo die Menschen unter hohen Energiepreisen leiden, müssten sie eigentlich dieses Angebot schon haben. Und ein Sprecher der Bundesregierung hat gesagt, es gab keine feste Deadline. Es gab eine Deadline und die Deadline zu versäumen, schadet den Menschen. Das Geld liegt da, man könnte es jetzt schon nutzen. Und ich glaube, das ist dringend erforderlich, dass die Bundesregierung das schnell macht.
Und darf ich noch einen Silberstreif am Horizont ergänzen?
Unbedingt. Oder? Ich wollte nur einmal einordnen, dass Jochen Flassbart der Staatssekretär von Carsten Schneider im Umweltministerium ist. Ich glaube, das muss man nicht unbedingt auswendig wissen.
Es wurde ja im Zusammenhang mit dem Iran-Krieg viel gesprochen und nachgehorcht. Wie ist denn so die Stimmung? Wir haben es ja auch beim Solarhandwerk. Wie sind die Absatzzahlen? Gibt es wieder eine höhere Nachfrage? Und das, was ich immer höre in den Gesprächen, das sind nicht so wahnsinnig viele, aber ist tatsächlich von Autohändlern, weil ja jetzt die E-Auto-Förderung wieder kommt und jetzt auch die ersten Leasing-Angebote da sind, dass die Nachfrage der Menschen unglaublich gewachsen ist und dass jetzt tatsächlich so ein bisschen so diese E-Auto-Welle ins Rollen kommt. Das sind jetzt wahrscheinlich noch nicht die ganz günstigen Angebote für alle Menschen, aber ich glaube, da tut sich mehr, als man aktuell an der Oberfläche sehen kann.
Und ich hoffe, die schwarz-rote Koalition sieht das, denn im aktuellen Koalitionspapier gibt es eben auch die Idee, die Autoförderung zu reduzieren, was schade wäre.
Und, das muss ich auch noch ergänzen, als Berliner, ich habe nicht den Eindruck, dass es in dieser Stadt an Ladesäulen mangelt. Alles, was ich hier sind, Ladesäulen, bei denen kein E-Auto steht.
Und die Parkplätze sozusagen wegnehmen. Na gut, wir sind leider am Ende unserer Zeit angelangt, aber das hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, Herr Liese.
Gerne.
Vielen Dank.